Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Anlass dieses Podcasts war eine Nachricht meines ältesten Sohnes. Er schickte mir am 26. März 2025 einen Link zu einer Berichterstattung des The Atlantic. Den Link habe ich Ihnen in die Shownotes gepackt. Der Titel lautet Here are the attack plans that Trump's advisors shared on Signal. Es ging mir so wie wahrscheinlich vielen von Ihnen. Ich konnte es erst gar nicht glauben. Und manchmal spielt mir mein Ältester ja auch einen Streich und versucht mir etwas unterzuschieben. So wie zum Beispiel bei seinem Versuch, als er ChatGPT einen Text zur internen Revision schreiben ließ und ihn mir als seinen eigenen Text unterjubeln wollte. Details dazu können Sie in der Folge 263 ChatGPT und die interne Revision gerne nachhören. Aber zurück zu seiner aktuellen Nachricht. Nach Überprüfung der Quelle kam bei mir die Erkenntnis, holy shit, es ist legit. Aus meiner Arbeit in der internen Revision weiß ich ja, dass es grundsätzlich nichts gibt, was es nicht gibt. Aber das hätte auch ich nicht gedacht. Spätestens als ich dann über den Artikel von Fabian Fellmann aus der SZ vom 28. März 2025 stieß, war vollkommen klar, das wird ein Podcast. Titel und Untertitel lauten Ein Testfall für die US-Justiz. Trumps Team redet die Sicherheitspanne in einem Gruppenchat klein. Die Frage ist nun, ob FBI und Justizministerium die eigene Regierung deshalb noch durchleuchten dürften. Hier Auszüge aus dem Artikel. Der nationale Sicherheitsberater Mike Waltz geriet in Erklärungsnöte, als er zu seiner Rolle in der bisher gröbsten Panne der zweiten Amtszeit von Donald Trump befragt wurde. In der Signal-App auf seinem Telefon richtete er eine Chatgruppe zur Vorbereitung von Luftschlägen gegen die Houthi-Rebellen ein und lud dazu nebst 18 hochrangigen Regierungsvertretern auch Jeffrey Goldberg ein, den Chefredakteur der Zeitschrift The Atlantic. Goldberg las tagelang mit, wie Trumps Leute den Militäreinsatz vorbereiteten und über die europäischen Verbündeten lästerten. Warum Waltz die Telefonnummer von Goldberg überhaupt gespeichert habe, wollte Fox-Moderatorin Laura Ingraham in einer Sendung wissen. Diese Frage versuche er jetzt von den besten Technikern des Landes beantworten zu lassen, antwortete Waltz. Wie ist die Nummer auf Ihr Telefon gelangt? Hakte sie nach. Die Antwort von Mike Waltz, des wichtigsten Beraters des US-Präsidenten für Sicherheitsfragen. Ja, wenn man den Kontakt von jemandem anderen hat und dann wird es und dann, also irgendwie wird es hineingezogen. Der Auftritt war Teil des bisher nicht besonders erfolgreichen Versuchs der Trump-Regierung, die inzwischen nach den Gesetzen der US-Medienwelt Signalgate getaufte Panne kleinzureden. Die Verteidigung umfasst vier Elemente. Erstens seien, so heißt es, keine geheimen Informationen ausgetauscht worden über die Signal-App, die dafür nicht zertifiziert ist. Zweitens seien die hochgesicherten Kanäle zu umständlich zu bedienen. Wenn es schnell gehen müsse, sei Signal die beste Variante. Drittens sei Goldberg kein vertrauenswürdiger Journalist. Es sei nicht auszuschließen, dass er sich irgendwie selbst in den Chat eingeschleust habe. Und viertens habe Joe Biden die Houthi zu lange gewähren lassen. Die Luftschläge seien Belege von Trumps Stärke. Soweit ist das eine typische Trumpsche Abwehrstrategie. Abstreiten, Gegenangriff, Lügen. Neu kommt die Frage hinzu, ob die Regierung Trump 2.0 überhaupt noch dazu gezwungen werden kann, Rechenschaft abzulegen. Wer überprüft, ob die 18 Regierungsmitarbeiter die Wahrheit sagen? Das Weiße Haus scheint sich in semantische Feinheiten flüchten zu wollen. Verteidigungsminister Pete Hegseth, Sicherheitsberater Waltz und Präsidentensprecherin Caroline Leavitt beteuerten, der Chat habe keine War Plans enthalten. Zu erwarten wäre, dass sich in solchen Fällen die Bundespolizei einschaltet, zuständig für Ermittlungen bei Verdacht auf Geheimnisverrat. Bisher haben allerdings weder Justizministerin Pam Bondi noch FBI-Chef Kash Patel irgendwelche Absichten verlauten lassen, sich in Signalgate einzuklinken. Das war unter Joe Biden ganz anders. In seiner Amtszeit durchkämmten Polizisten Bidens Privaträume auf vertrauliche Akten. Die Ermittlung endete ohne Anklage in einem Schlussbericht, der Biden als alten, vergesslichen Mann beschrieb. Ein vernichtendes Urteil für einen 81-Jährigen in einem harten Wahlkampf. Zuvor war das FBI bei Donald Trump zu einer Razzia vorgefahren. Die Anklage wegen Geheimakten in einer Dusche und anderen Nebenräumen seines Clubs in Mar-a-Lago versandete. Aber sie trug dazu bei, dass Trump nun Dutzende Mitarbeiter der Ermittlungsbehörden hinauswerfen ließ und loyale Gefolgsleute an ihre Spitze setzte. Jetzt steht der erste Testfall bevor. Die Frage ist, ob FBI und Justizministerium die eigene Regierung noch durchleuchten dürfen, wenn Probleme auftreten. Immerhin beginnt der Kongress nun ein bisschen Druck auszuüben. Der republikanische Senator Roger Wicker verlangte am Mittwoch eine Untersuchung durch die Aufsichtsstelle des Pentagon. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses tat das im Gleichschritt mit Jack Reed, dem ranghöchsten Demokraten in dem Gremium. Auch vor Gericht muss das Weiße Haus womöglich Rede und Antwort stehen. Die Gruppierung American Oversight hat vor einem Bundesgericht in Washington eine Klage eingereicht. Die US-Regierung habe mit dem Signalchat womöglich ihre Pflicht umgangen, die Amtsgeschäfte zu dokumentieren. Der Zufallsgenerator teilte den Fall Richter James Boasberg zu. Das ist derselbe Richter, der ohnehin schon mit der Trump-Regierung im Clinch liegt, seit diese in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mehr als 100 Migranten nach El Salvador abschob und seine Anweisungen in den Wind schlug. Donald Trump hat bereits gefordert, der Kongress solle den Richter seines Amts entheben. Auch das ist ein Testfall für die Frage, inwiefern es ihm gelungen ist, Parlament und Justiz gleichzuschalten. Soweit zu diesem Artikel. Natürlich gab es auf der Meinungsseite einen weiteren Artikel zu Signalgate. Er ist von Joachim Kepner und hat den Titel Verantwortung? Ihnen egal. Hier ein Auszug aus dem Meinungsteil. Der Populismus freilich schert sich keinen Teufel um Verantwortung, jedenfalls nicht, solange es die eigene ist. Das Narrenschiff der Trump-Regierung steht unter vollen Segeln und große Teile der Besatzung wurden nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer Inkompetenz angeheuert. Leichtmatrosen als Steuerleute, deren größte Qualifikation darin besteht, den Ring des Präsidenten zu küssen. Niemand von ihnen wird aus freien Stücken zurücktreten und seien ihre Fehler noch so grotesk. Denn das ist eben ihr Job. Jedes demokratische Regelwerk, das persönliche Verantwortung einfordert, Stück für Stück zu demontieren. So, und das war's jetzt erstmal mit allen Artikeln. Was hat das nun mit der internen Revision zu tun? So einiges. Auch auf die Gefahr hin, nun eine Anleitung für eine Schwächung der internen Revision zu geben, möchte ich auf die einzelnen Punkte eingehen. Denn nur wer die Schwachstellen kennt, kann dafür sorgen, dass diese gestärkt werden. Fangen wir doch erstmal mit der Personalpolitik an. Wenn ich als Unternehmensleitung eine interne Revision als zahnlosen Tiger wünsche, dann bietet es sich an, diese Aufgabe inkompetenten Menschen zu geben. Das ist in meiner Beobachtung häufig dann der Fall, wenn eine Organisation aufgrund von externen Vorschriften dazu gezwungen ist, eine interne Revision vorzuhalten. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin nicht für eine reine Freiwilligkeit. Denn dass Freiwilligkeit alleine nicht zielführend ist, das sehen wir an vielen anderen Beispielen. Suchen Sie sich eins aus. Nachhaltigkeit, Klimaerwärmung, Umweltverschmutzung, Geschlechtergerechtigkeit, was auch immer. Aber zurück zum Thema. Eine weitere Möglichkeit, die interne Revision über die Personalpolitik zu schwächen, ist, eine ständige Rotation einzuführen. Das kann dann sogar als cooles Karrierekonzept verkauft werden. Junge Leute sollen maximal 3 Jahre in der internen Revision arbeiten, sodass sie das gesamte Haus kennenlernen und danach Karriere machen. Als das mal trendig war, klang das nicht schlecht. Ehrlich gesagt kenne ich nur sehr wenige Einzelfälle von Menschen, die dann hinterher die große Karriere außerhalb der internen Revision gemacht haben. Anscheinend bringt das für die Karriere nicht so viel. Oder ich kenne einfach nur die falschen Menschen. Viel schlimmer ist aber, dass diese Rotation die interne Revision schwächt. Meiner Erfahrung nach benötigt man mindestens 3 Jahre, um ein gestandener Revisor oder eine gestandene Revisorin zu sein. Dann kann man sinnvoll an eigene Prüfungen herangehen. Um aber eine Prüfung quasi aus dem Handgelenk schütteln zu können, egal worum es inhaltlich geht, braucht man meiner Erfahrung nach mindestens 10 Jahre. Ich spreche übrigens von Vollzeit und nicht von Teilzeitmitarbeitenden. Wenn es also innerhalb der internen Revision eine zu hohe Fluktuation gibt, kann die Lernkurve nie ganz abgeschlossen werden. Das zeigt sich in der Wirksamkeit. Vielleicht produziert die interne Revision trotzdem die erforderlichen Berichte. Allerdings werden diese inhaltlich nicht so gehaltvoll sein, wie sie sein könnten. Außerdem haben vor allem jüngere Revisorinnen und Revisoren das Problem, dass sie ihre Revisionskompetenzen noch nicht so weit entwickelt haben können. Und damit komme ich schon zum nächsten Punkt, der klassischen Abwehrstrategie des Revisionspartners. Und die haben wir ja bereits in dem ersten Artikel erfahren. Abstreiten, Gegenangriff, Lügen. Um hiermit in der internen Revision souverän umgehen zu können, benötigt man neben dem sauberen Handwerk korrekter Zahlen, Daten und Fakten das Wichtigste: Revisionskompetenz. Revisionskompetenz hilft, eine saubere Datengrundlage zu haben, so wie die Screenshots aus Signal. Wenn dann abgestritten oder gelogen wird, können diese Screenshots vorgelegt werden. Wenn dann Gegenangriffe kommen, und die kennt fast jeder und jede von uns, dann gilt es, ruhig zu bleiben und ruhig und bestimmt Grenzen zu setzen. Hier gilt es auch, sich mit der eigenen Kommunikation kein Bein zu stellen und Einfallstore zu bieten. Was würden Sie denn antworten, wenn jemand Betriebsinterne auf öffentlichen Kanälen teilt und nach einer Konfrontation mit diesem Sachverhalt einfach antwortet: Ach, wissen Sie, die offiziellen Kommunikationskanäle, die sind doch viel zu umständlich zu bedienen. Und wenn es schnell gehen muss, ach, dann nutze ich doch einfach andere. Vielleicht sind Sie sprachlos ob solcher Behauptungen. Vielleicht fällt Ihnen spontan auch eine gute Erwiderung ein. Vielleicht regen sie sich auf und reagieren nicht hilfreich. Um mit solchen Dingen souverän umzugehen, braucht man Erfahrung. Womit wir wieder sehen, dass eine alle 3 Jahre stattfindende Rotation aus der internen Revision heraus nicht hilfreich sein kann. Bei Lügen können sauber recherchierte Fakten dagegen gehalten werden. Weiß der Revisionspartner jedoch aus Erfahrung, dass er es mit einem Prüfenden mit Revisionskompetenz zu tun hat, dann wird er auf solche Gegenangriffe meist verzichten. Okay, dann kommt die nächste Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit, eine interne Revision zu schwächen, ist, die Rahmenbedingungen der internen Revision, sagen wir mal, entsprechend auszugestalten. Welche Kompetenzen hat sie denn? Hat sie zu allen relevanten Dingen Zutritt oder Zugriff? Darf sie prüfen, was sie will? Darf die interne Revision Themen durchleuchten, wenn Probleme auftreten oder aufzutreten drohen? Egal, welche Themen das sind. Tja, und dann sind wir bei dem größten Problem, das ich so kenne. Die Mitarbeitenden der internen Revision sind auf keinerlei Art und Weise geschützt. Weder der einzelne Revisor, noch die einzelne Revisorin, noch die Revisionsleitung. Wer daran etwas ändern kann, denjenigen oder diejenigen bitte ich hiermit, das zu tun. Falls Sie weiteren Input hierzu benötigen sollten, melden Sie sich gerne bei mir. Ich unterstütze Sie von Herzen gerne. Tja, jetzt kommt natürlich die nächste Frage. Sind wir interne Revisorinnen oder interne Revisoren nun aufgeschmissen, wenn die Rahmenbedingungen nicht passen? Nein, das sind wir nicht. Ich starte übrigens mit meiner Akademie Puhani. Dort haben Sie die Möglichkeit, Ihre Revisionskompetenz zu verbessern. Los geht es mit dem Kurs Mit Bedacht reagieren. Es handelt sich nicht nur um einen Online-Kurs. Mit Kauf dieses Online-Kurses erhalten Sie Zugang zu einem Mitgliederbereich. Dort können wir uns untereinander austauschen. Doch keine Angst. Sie können in diesem Mitgliederbereich anonym bleiben und sich für den Kurs und den Mitgliederbereich unter einem Pseudonym anmelden. Niemand wird erfahren, wie sie wirklich heißen. Niemand wird wissen, wo sie arbeiten. Denn darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir interne Revisorinnen und interne Revisoren so kompetent wie möglich werden. Denn diese Kompetenz ist mehr als nur eine reine Fachkompetenz. Um sich Fachkompetenz zu erwerben, müssen Sie meist nicht anonym bleiben. Mir geht es bei meinem Angebot um Ihre persönlichen Kompetenzen. Meine Angebote werden ausschließlich Revisionskompetenzen umfassen, die jenseits der inhaltlichen Fachlichkeit liegen. Sie glauben nicht, dass Sie anonym bleiben können? Gut so! Glauben Sie es nicht! Prüfen Sie es! Wer vorab seine Anonymität prüfen möchte, hat auch hierzu mit einem Investment von 1 Euro die Möglichkeit, das zu tun. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes und auf meiner Webpage. Viel Erfolg, ich freue mich auf Sie. Ja, und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank. Wenn Sie auf dem Laufenden gehalten werden wollen, tragen Sie sich bitte für meinen maximal monatlich erscheinenden Newsletter auf www.puhani.com ein. Wenn Sie mir etwas mitteilen wollen, schreiben Sie mir entweder eine Mail an info@puhani.com oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort können Sie vollkommen anonym bleiben. Dann kann ich Ihnen aber auch nicht antworten. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, machen Sie gerne Werbung dafür. Denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse. Thank you.